Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Bilanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Schiebung, Schiebung, Schiebung.
Schiebung. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Goldstaub. Und wir haben ein recht aktuelles Thema, könnte man sagen.
Aus aktuellem oder gegebenen Anlass.
Behandeln wir heute die Hyperinflation zwischen 1919 und 1923.
Rafkes, Schieber und Spekulanten ist unser Titel. Das ist Folge Nummer 32. Und wir waren das letzte Mal mit den Rauschmitteln für euch da. Da waren wir auch schon ein bisschen in der Zeit unterwegs, also nach dem Ersten Weltkrieg, und bleiben im Grunde genommen da so ein bisschen in der Situation vor etwa 100 Jahren.
Ja, der Höhepunkt der Hyperinflation war im Oktober 23. Da steuern wir also quasi noch drauf zu. Und aber warum man das nicht vergleichen kann, damals und heute, das werdet ihr im Laufe der Folge erfahren. Der Aufhänger oder die Idee zur Folge kam uns durch eine ganz tolle Buchneuerscheinung, und zwar Hunger und Ekstase, Berlin 1922-23 von Armin Fuhrer. Und eben diesen Autoren haben wir heute auf unserem Goldstaubsofa.
Bevor wir damit starten, nochmal kurz einen Blick zurück in unsere Seelenlage oder...
Unsere Seelenlage.
Joblage die letzten Wochen. Du hast es überstanden, so den großen Juni-Juli-Stress?
Ja, naja, ich hatte private Familiengeschichten und sowas. Das war sehr schön. Und ansonsten bin ich gerade schon sehr mit den Oktober-Geschichten beschäftigt, nämlich das Berlin Burlesque Festival. Das Line-Up steht fest und wir haben um die 40 Performer oder sowas. Also unheimlich viel. Das ist das zehnjährige
Jubiläum
des International Berlin Burlesque Festival. Und es gibt auch schon Tickets natürlich. Die Performer sind jetzt alle online zu sehen und ich bin gerade mit der Grafik beschäftigt für Flyer und Poster und so weiter. Die gibt es dann auch demnächst. Es wird wieder sehr bunt.
Mhm. Auch im Wintergarten.
Und im Heimathafen, genau. Heimathafen, ja. Wintergarten im Oktober.
Ja, ich bin noch ein paar Tage da. Dann bin ich in Marseille auf den Spuren von Walter Benjamin.
Ja,
und liebe Else, ich schlage sie jetzt schon. Ich habe sie noch nicht verraten. Ich kann natürlich nicht weg. Ich kann mich nicht lösen davon. Ich bin immer irgendwie in Goldstaub-Mission unterwegs. Habe mir schon einige Texte geholt von anderen Schriftstellern, die dort unterwegs waren in der Zeit, auch sonst. Also,
willst du eine Solo-Folge über Marseille machen, oder wie?
Es wird eine kleine, naja, ich würde sagen, eher Urlaubsfolge geben. Côte d'Azur. Noch ein bisschen, ich will schon ein bisschen über den Marseiller Rand, Hafenrand schauen.
Oh.
Und vielleicht Richtung Nizza auch oder Monaco.
Ach,
und,
schön. Ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, aber wenn du dann diese Folge hörst, nein, wir machen sie natürlich zusammen, dann wirst du sich so fühlen, als wärst du dabei gewesen.
Aha, wie schön. Ja, und ansonsten warst du ja wieder mal vor der Kamera. Was hast du da gemacht?
Ich habe erzählt über Lotte Laserstein, eine Malerin aus der Weimarer Republik, beziehungsweise sie hat auch später noch weitergemalt, ist dann vergessen worden und dann erst vor einigen Jahren so wirklich wiederentdeckt worden. Und da habe ich die Arte-Redakteurin zu Orten geführt, wo in 20 Jahren eben sich das Nachtleben abgespielt hat, aber auch wo die russische Szene unterwegs war, weil diese Lotte Laserstein sehr viel auch zu tun hatte mit Russen. Ja, und das wird irgendwann im Herbst, werden wir euch dann noch natürlich mitteilen, wird das dann auf Arte zu sehen sein. Und über etwas anderes war kürzlich in den Gazetten viel zu lesen, allerdings über etwas, was vor ziemlich genau 100 Jahren passiert ist, nämlich die Ermordung von Außenminister Walter Rathenau durch die rechtsextreme und antisemitisch gesinnte Organisation Konsul. Ein Ereignis, das die Weimarer Republik wirklich erschüttert hat. Und darüber haben wir kurz mit Hans-Michael Schulze gesprochen, ein Historikerkollege von mir, der Mitglied der Walter-Rathenau-Gesellschaft ist. Lieber Hans-Michael, wie bist du zu Walter Rathenau gestoßen?
Also Walter Rathenau hat mich beschäftigt, weil ich 2017 im Industriesalon Schöneweide gearbeitet habe und dann der Walter Rathenau Gesellschaft beigetreten bin. Im Industriesalon hat uns mehr der Vater beschäftigt, das ist Emil Rathenau, das ist der Gründer der AEG. Und 1867 hatte der seinen ältesten Sohn und das ist der Walter.
Wie würdest du in, ich sag mal, drei Sätzen sein Leben, seine Persönlichkeit, sein Wirken beschreiben?
Also ich glaube, der musste ganz doll den Erwartungshaltungen, den Erwartungen seines Vaters entsprechen. Damit hatte er zu hadern und gleichzeitig war er nicht dafür aufgebaut. Da kamen sie ein bisschen mehr nach der Mutter, war mehr ein künstlerischer Typ. Und deswegen ist er eigentlich eine sehr zerrissene Persönlichkeit, die allerdings dann auch mit vielen Menschen in seiner Zeit zu tun bekam, also mit bekannten Leuten, die Künstler, Politiker. Und am Ende ist er ja auch als Politiker am meisten den Leuten bekannt, weil er dann 1921 Außenminister war, Aufbauminister und dann Außenminister des Deutschen Reiches.
Kannst du uns den Tag der Ermordung, den 24. Juni 1922, noch einmal in Erinnerung rufen?
Ja, als Außenminister hatte er dann mit den Alliierten zu verhandeln über die Kriegsschuld, die Deutschland zu tilgen hatte. Das waren immense Summen und er hat dabei auch einen Vertrag mit dem damaligen Russland, was dann die spätere Sowjetunion, also das Lenins Russland, und hat den in Rapallo ist der unterschrieben worden und hat dabei sich Feinde gemacht in Deutschland. Als Außenminister ist er dann an diesem Tag, es ist im Juni, sehr verregneter Tag, in sein Auto eingestiegen. Also der hatte von der AEG, hatte ja diesen NAG entwickelt. Und mit dem ist er im offenen Wagen, obwohl man ihn gewarnt hat, obwohl man Polizisten ihm beiseite stellen wollte, ist er dann vor seinem Haus in das Auto gestiegen, in der Königsallee. Das ist also in Charlottenburg, im Grunewald. Und ist dann, der Ort ist heute mit einem Gedenkstein geehrt, dort erschossen worden. Also erst erschossen und dann mit einer Granate hat man dann auch reingeworfen.
Wer war verantwortlich für die Ermordung von Rathenau?
Das ist eine Vereinigung gewesen. Da verbirgt sich ein Kapitän Erhard. Das sind junge Menschen, die könnten eigentlich die Söhne von Walter Rathenau sein. Der hatte selber keine eigenen Kinder, aber diese Generation entspricht das und die sind sehr radikal aufgestellt und wollen nicht nur ihn, sondern auch andere Politiker des Deutschen Reiches beiseite schaffen, um eine Revolution zu entzünden. Das ist denen dann nicht gelungen, sondern die Antwort an dem Tag gegen 11 Uhr stirbt Walter Rathenau. Im Deutschen Reich sind die Leute eigentlich sehr betroffen und es kommt zum Generalstreik und die Menschen berührt das sehr, dass der Außenminister, obwohl er jetzt auch umstritten war als Politiker, dass es zu diesem Mord kam.
Du hast ja mit der Walter Rathenau Gedenkstätte zu tun. Wo befindet sich die denn?
Walter Rathenau hat 1909 ein preußisches königliches Schloss einer Königin, die Frau von Friedrich Wilhelm II., gekauft und hat es eingerichtet zur Selbstnutzung, aber eben auch als Museum, also um an das gute Preußentum quasi zu erinnern. Und dieses Schloss gibt es heute wieder. Es gibt dort eine Walter Rathenau Ausstellung und es wird dort verschiedene Events. Es ist nicht so sehr viel. Im Märkischen passiert da nicht so sehr viel wie in Berlin. Aber die Walter Rathenau Gesellschaft ist da schon sehr tapfer dabei, eine ganze Menge zu machen. Also der Herr Dr. Schmuck, der da vor Ort ist und der Leiter der Walter Rathenau Gesellschaft ist ja Professor Martin Sabro, den vielleicht manche kennen. Und mit diesen Agierenden ist da eine ganze Menge jetzt in den letzten Monaten passiert. Aber was in Zukunft sein wird, es hängt immer vom Geld ab. Das Schloss ist ja jetzt an einem Privatinvestor verkauft worden. Und sicherlich mit der Auflage, dass die Walter Rathenau Gesellschaft dort noch das Archiv haben wird und auch die Ausstellung, die ja in der oberen Etage zu sehen ist, dass man das weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich machen kann.
Unsere Empfehlung der Woche
ist diesmal eine Ausstellung und zwar im Stadtpalais in Stuttgart. Und diese Ausstellung nennt sich Stuttgart 20s. Und wir sind nun fernmündlich verbunden mit dem Direktor des Museums, des Stadtpalais, Herr Dr. Torben Giese. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, danke, herzlich willkommen. Ihnen auch in Stuttgart sozusagen in der Ausstellung. Ich bin fast drinne, ganz nebendran.
Wunderbar, ja, und aus der Hauptstadt des Lasters, aus Sündenbabe, geht es ins beschauliche Stuttgart, in die schwäbische Provinz. War denn da irgendwas roaring in den 20s?
Nicht wirklich. Deswegen haben wir ja auch die Ausstellung nicht Babylon Stuttgart nennen können, was wir vielleicht gerne gemacht hätten, sondern Stuttgart 20s, weil die Welt war ziemlich in Ordnung. In Stuttgart im in der Weimarer Republik. Und es ist ja auch so, als 1920, 21 in Berlin die Revolutionen tobten und der Reichstag fliehen musste, wo floh er hin im Kapuzsch? Nach Stuttgart, weil da waren die Demokraten, die Liberalen, da gab es keine Straßenkämpfe. Und das änderte sich gegen Ende der Republik natürlich ein bisschen, aber hier gab es fast keine Gewalt auf den Straßen. Hier war die Welt wirklich in Ordnung.
Und bedeutet das auch, es gab keine sogenannten Ausschweifungen im Nachtleben?
Die Ausschweifungen im Nachtleben in Berlin sind, glaube ich, natürlich legendär und unerreicht. Und man weiß ja, ich meine, das werdet ihr im Podcast auch erlebt haben, man weiß ja nicht so richtig viel, man kennt viele Legenden, aber es steht ja in keinem Archiv so richtig. Und wir haben natürlich total gut recherchiert, weil in unserer Ausstellung bilden wir Räume nach der Vergangenheit von Fotos. Und wir haben natürlich ganz viele Fotos von möglichst wilden Spelunken und Bars und Clubs gesucht, überhaupt nichts gefunden. Und was man halt so findet, sind dann so Bilder von Karnevalsveranstaltungen. Es gibt natürlich so Illustrierten und Revues, aber von denen her würde ich jetzt sagen, ich glaube, da kann Stuttgart mit Berlin nicht mithalten.
Gut, jetzt wissen wir also, was es alles nicht gab. Was findet man denn überhaupt in der Ausstellung?
Eigentlich die Idee ist, dass wir gesagt haben, die Stuttgarter, die 20er Jahre sind eine Zeit, glaube ich, die unglaublich viele junge Menschen interessiert, die eine Faszination ausübt, weil wir irgendwie darin identifizieren, hey, da beginnt diese Geschichte der Demokratie und der modernen, liberalen, freien Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen. Und wir wollten eine Ausstellung machen, in der ich jetzt nicht akademisch mich reinlesen muss, sondern ich einfach alles anfassen kann, in der ich rein versinken kann und so ein bisschen die Idee, wir bauen diese Kulissen von damals tatsächlich nach. Und so haben wir 7 Räume aus Stuttgart, Innenräume gefunden, von der Bar des Hotel Marquardt über einen Fertigungsraum von Bosch bis zum großartigen Verkaufsraum des Kaufhaus Schocken, und haben die möglichst detailgetreu nachgebaut und mit allerlei Dingen bestückt, die zum Teil Kopien sind, aber zum Teil auch Originale, die ich alle ausprobieren kann, anfassen kann und mich damit auseinandersetzen kann.
Also das heißt, die Ausstellung ist ein richtiges Erlebnis. Man kommt rein und kann sozusagen in die Zeit reingehen und das mit allen Sinnen erleben.
Genau, das ist die Idee. Das kann ich nicht besser zusammenfassen. Von der alten National Kasse, wie sie 1912 im Schocken stand, über Kameras von Contessa Nettel aus dem Jahr 1925, Bücher, alte Schreibmaschinen, also wir haben eBay Kleinanzeigen leer gekauft, sozusagen den Markt, alles, was nicht zu teuer war und was man noch kriegt, weil es ist natürlich ungewöhnlich für ein Museum, weil es geht natürlich auch alles kaputt durch die Nutzenden, das ist ja auch ein Teil des Spiels, aber ich glaube, dieses, und interessant ist auch, wir haben da natürlich all diese Dinge beschriftet und unsere Besucher gehen jetzt total auf Entdeckungsreise, nehmen alles in die Hand und wollen natürlich auch wissen, was das ist. Ich glaube, in unseren Ausstellungen wurde fast noch nie so viel gelesen wie jetzt genau in dieser, weil man so irgendwie, man erkundet das halt jetzt ganz anders.
Das klingt nach einer sehr langen Planungs- und Sammelphase. Und was macht ihr denn mit den ganzen Sachen, wenn die Ausstellung zu Ende ist?
Ja, also einmal, Ausstellung ist immer, Planung ist immer lang, aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt sagen können, wir machen das 5 Jahre lang. Also ich meine, manchmal sage ich, dafür reicht unsere Aufmerksamkeitsspanne gar nicht, sondern wir haben so ein Jahr dran gearbeitet und wir haben zu viert zum Schluss so 3 Monate intensiv auf eBay Kleinanzeigen verbracht, aber auch andere Dinge natürlich. Und ja, danach steht noch nicht ganz fest. Ein Teil wird in die Sammlung tatsächlich gehen, den man noch benutzen kann, aber nicht alles dann, aber zum Beispiel ein bisschen Notgeld, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ein paar Scheine haben wir vielleicht noch nicht. Ja, und dann der Rest wird hoffentlich neue Besitzer finden.
Zum Thema Notgeld, zu der Folge unseres Podcasts Inflation, habt ihr da auch exponatet, habt ihr es auch behandelt?
Ja, wir haben das Notgeld so präsentiert, wie es vielleicht, wie es überrascht, nämlich in einer Waage, weil das Geld war ja zum Teil so wenig wert, dass man es bündelweise nur noch gewogen hat, um es einzutauschen. Und diese Idee haben wir genommen. Und es ist in der Küche, in Stuttgart-Kaltental gibt es eine sehr moderne, reformerische Küche, vor der Frankfurter Küche im Jahr 1926 schon gebaut. Diese Küche haben wir nachgebaut. Und in den Küchenschrank kann der Besucher, wenn er denn sucht, eben auch Bündel mit Notgeld von damals finden, das in Bündeln dann gewogen werden kann, um einen Eindruck davon zu kriegen, wie wenig dieses Geld eigentlich wert war. Und er kann das Geld auch gerne zerreißen, weil es ist ja auch nichts. Wir haben es aber auch kopiert. Da sind auch ein paar Originalscheine, aber natürlich Unmengen auch einfach.
Wie lange ist die Ausstellung denn noch?
18. September ist der letzte Tag, an dem man uns besuchen kann. Ja, ich glaube, dass man, wenn man mal die 20s richtig erleben will, dann kann man gerne zu uns kommen. Und generell ist Stuttgart ohnehin, das darf man nicht unterschätzen, eine eine Stadt, wo die 20er noch ziemlich präsent sind, weil wir haben ja auch das älteste Sichtbetonhochhaus der Welt hier, den Tagblattturm von 1928, und der steht noch, den kann man noch angucken. Und das ist sicherlich ein eindrucksvolles Gebäude der 20er Jahre. Und natürlich haben wir noch die berühmte, weltberühmte Weißenhofsiedlung, die Bauhaus-Ausstellung von 1927. Also wenn man, glaube ich, die 20er Jahre in seiner schönsten deutschen Form erleben will, dann muss man eh nach Stuttgart kommen.
Und was ist mit Josephine?
Ja, die war auch da. Ja, da, die war, glaube ich, zweimal da, Josephine Baker im Frittesbau-Varieté, glaube ich. Da wisst ihr vielleicht mehr als ich, aber deren Auftritte sind natürlich auch legendär und werden heiß diskutiert in der Presse, so wie überall. Da ist Stuttgart genauso konservativ wie die anderen. Die einen feiern das und die anderen regen sich fürchterlich drüber auf, wie sittenwidrig und ruchlos das Ganze doch ist. Zum Thema Inflation kann ich noch eine, glaube ich, schöne Geschichte erzählen, die es nur in Stuttgart geben kann und die eine gewisse Tragik hat. Ja? Und zwar, ihr habt ja sicherlich schon mal von Rudolf Steiner und der berühmten Anthroposophie gehört, die ja aus Stuttgart kommt, und Rudolf Steiner, der hier wirkt. Und Rudolf Steiner war so überzeugend, dass er wirklich 3-4 Großindustrielle inklusive dem Gründer von Waldorf Astoria, der Zigarettenmarke, dazu gebracht hat, ihre Unternehmen ihm zu schenken und in einem 100% gemeinnützigen Unternehmen aufzulösen. Nämlich, dies heißt, das ist das erste soziale Unternehmen, wenn man so will, das es gab, 1923 gegründet, Der kommende Tag. Das ist auch ein seltsamer Name für ein Unternehmen. Und all diese Gelder sollten gemeinnützig dann auch verwendet werden. Gibt es ja heute öfter diese Stiftungsidee, die wir da gegründet. Und tragischerweise, was passiert natürlich, ihr wisst es schon wahrscheinlich, wenn ich sage 23 gegründet, was passiert mit diesem Unternehmen? Es geht durch die Inflation sofort pleite und besteht eigentlich nur wirklich auf dem Papier und wird als solches nie wieder gegründet, weil Rudolf Steiner ja dann auch tragischerweise stirbt. Das ist auch eine tragische Geschichte der Stuttgarter Inflation.
Interessant.
Ja, ich glaube, viele Geschichten kann man bei euch erleben. Insofern haben unsere HörerInnen noch 2 Monate die Chance. Fahrt nach Stuttgart und schaut euch die 20s dort an. Vielen Dank, lieber Dr. Torben Giese, für diese tollen Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Wir sehen uns in Stuttgart.
Das wäre schön.
Tschüss. Unseren nächsten Gast begrüßen wir live bei uns vorm Mikrofon, Armin Fuhrer. Er ist Publizist und Journalist und der Herausgeber und Autor des kürzlich im Elsengold Verlag erschienenen Buches Hunger und Ekstase.
Hallo Armin, schön, dass du da uns bei uns auf dem Goldschaufsofa. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung und freue mich auf einen spannenden Podcast.
Ja, Hunger und Ekstase heißt dein Buch, Berlin 1922, 23. Wie bist du darauf gekommen? Kannst du gleich kurz die Genese dieses wunderbaren Buches erzählen?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mich für die Geschichte der Weimarer Republik schon immer sehr interessiert habe, eigentlich schon als Schüler und vor allen Dingen auch als Student. Und wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ursprünglich sollte ein anderes Buch dabei rauskommen, nämlich ein Buch über das Katastrophenjahr 1923. Und das sollte auch richtig wissenschaftlichen Anspruch haben, also mit langer Archivrecherche und so weiter und so fort. Und das habe ich dann aber aufgrund anderer Buchprojekte, hätte ich das zeitlich nicht mehr geschafft und habe dann mir überlegt, okay, dann schreibst du jetzt über den eigentlich spannendsten Aspekt dieser Zeit, nämlich die Inflationszeit oder die Inflation. Und das ist jetzt eher so ein Buch geworden, also das hat sehr viele, basiert auf sehr vielen Quellen, aber in erster Linie Memoiren, Zeitschriftenartikel, ein paar Dokumente. Und so kam ich dann eigentlich auf dieses Buch und habe mich dann da reingestürzt und habe auch selber sehr viel dabei gelernt, muss ich zugeben, nochmal. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Und Hunger, Ekstase, also schon ganz bewusst diese beiden Extreme im Titel.
Genau, also mein Arbeitstitel war immer der Tanz der Milliarden. Das hatte auch schon sowas Doppeltes, nämlich Tanz und die Milliarden, was das Geld anging. Aber der Verlag kam dann mit der Idee um die Ecke, es Hunger und Ekstase zu nennen. Und offen gestanden, der Titel ist auch besser, weil das Buch die Ambivalenz dieser Jahre zeigen soll. Also sowohl Hunger, also Leid, Elend, Krankheit, Kriminalität, was es alles gab, aber eben auch Ekstase, das, was man ja über Berlin allgemein auch weiß, allerdings mehr mit Blick meistens auf die Jahre, auf die letzten Jahre der Weimarer Republik. Also das exaltierte Nachtleben, Drogen, Spielhöllen, Spielsucht, alles, was dazugehört. Und deswegen dieser Doppeltitel. Und ich glaube, das eine hat wirklich das andere bedingt. Also gerade diese Ekstase wäre ohne diesen Hunger in dem Ausmaß wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen.
Inflation, das ist also der Zugang gewesen, das Thema. Wir sind alle drei keine Wirtschaftswissenschaftler.
Es gibt ja unzählige Abhandlungen, die man finden kann, ob Bücher oder auch auf YouTube viele Filme, auch Abiturhilfen, das ist ja ein super Abiturthema. Wie ist Inflation entstanden? Wie war denn das mit Inflation? Kannst du das in
5 Sätzen?
Oder bemühe ich mich mal, wie du schon richtig sagst, Anne, ich bin ja auch kein Wirtschaftswissenschaftler und das Buch ist unten keinerweise für Wirtschaftswissenschaftler geschrieben. Also wenn man verstehen will, wie es zur Inflation kam, da muss man an ihre Wurzeln zurückgehen und die lagen in den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges, also im August 1914, als nämlich der Reichstag einstimmig übrigens beschloss, auf Antrag der Reichsregierung, dass für die Finanzierung des Krieges nicht die Steuern erhöht werden sollten, sondern dass der Krieg ausnahmslos durch Kredite finanziert werden sollte. Das hat jetzt ganz verschiedene Gründe. Erstens, man kennt das ja, es gab eine sehr weit verbreitete Euphorie in Deutschland, in den anderen kriegsbeteiligten Ländern natürlich auch. Und diese Euphorie wollte man jetzt nicht dadurch stören, dass man den Leuten jetzt sagt, okay, aber für diesen Krieg müsst ihr auch bezahlen, nämlich Steuern. Mhm. Und außerdem hat man natürlich, ist ja jeder davon ausgegangen, Politik, Militärs, Gesellschaft, dass dieser Krieg sehr kurz sein wird. Mhm. Und dass es natürlich nur einen Sieger geben kann und das wird Deutschland sein und dass dann die Verlierer des Krieges die Kosten tragen. Und da dachte man natürlich in allererster Linie an Frankreich.
Aber in anderen Ländern ist das ja anders gelaufen.
Zum Teil. In Frankreich zum Beispiel war es nicht anders. Da lief es genauso. Auch die französische Regierung hat der Kriegsbegeisterung offenbar nicht so zu 100% vertraut. Mit dem Ergebnis, dass auch die Franzosen 1923 eine Inflation hatten, die allerdings bei weitem nicht die Ausmaße der Deutschen erreichte. Natürlich, weil sie von den Reparationen, die dann aus Deutschland kamen, profitierte. In England zum Beispiel hat man es tatsächlich etwas anders gemacht. In England hat man ein Fünftel der Kriegskosten über Steuern erhoben, mit dem Ergebnis, dass England später auch keine Inflation hatte. Natürlich hat auch England von Reparationszahlungen später massiv profitiert, aber trotzdem war das ein Grund, warum es in England eben zu keiner Inflation kam. In Deutschland hat man dann, nachdem der Krieg ja dann, als ich dann rausstellte, der Krieg dauert doch länger, hat man die Kriegsgewinnsteuer eingeführt im Jahre 1916. Die hat aber nur sehr wenig tatsächlich an finanziellen Mitteln eingebracht. Ist es also so, dass der Krieg dauert länger und länger und länger und das kostet und kostet und kostet. Und die Regierung hatte ja, der Kaiser hatte ja die Deutschen aufgefordert, also sogenannte Kriegsanleihen zu zeigen. Und das haben die auch mit Begeisterung getan, immer in dem vermeintlichen Wissen, dass sie es später ja vom Franzmann auf gut Deutsch zurückgezahlt bekommen. Und wir wissen nun, dass das am Ende halt nicht funktioniert hat. Und es hat übrigens auch nicht ausgereicht. Der Staat brauchte Geld für den Krieg. Und was macht man, wenn man Geld braucht, man druckt es. So wurde also schon während der 4 Jahre des Krieges massenhaft Geld gedruckt, mit dem Ergebnis, dass am Ende des Krieges die in Umlauf sich befindenden Zahlungsmittel sich erheblich vergrößert hatten. Ich habe im Buch ein paar Zahlen genannt, das sparen wir uns, glaube ich, jetzt besser. Dann kam ja die Revolution, der Kaiser dankte ab und die neuen demokratischen Regierungen, die ja zunächst auch ziemlich schnell wechselten, standen vor vielfältigen Aufgaben. Sie mussten die Integration der zurückkehrenden Soldaten in den Arbeitsalltag finanzieren. Sie mussten vor allen Dingen die Versorgung der Bevölkerung sichern, weil ja die Alliierten nach wie vor die Blockade aufrechterhalten hatten, sodass kaum Lebensmittel nach Deutschland kamen. Und sie mussten natürlich die Reparationen schon von Anfang an bezahlen. Das kostete Unsummen Geld. Und was taten die demokratischen Regierungen, genauso wie die kaiserliche? Sie druckten das Geld ganz einfach. Wenn ich Geld brauche, drucke ich Geld. Das ging immer so weiter und ging immer so weiter und so entstand gewissermaßen ein Teufelskreis. Also wenn immer mehr Geld im Wirtschaftskreislauf ist, bedeutet das, dass die Preise sich erhöhen. Wenn sich die Preise erhöhen, werden die Gewerkschaften darauf drängen, dass sich die Löhne erhöhen. Das macht wiederum Waren teurer, also erhöhen sich die Preise weiter. Und so war man in einem Teufelskreis quasi, aus dem man irgendwann nicht mehr herauskam. Ich habe in meinem Buch den Satz geschrieben, also die Politiker hingen an der Gelddruckmaschine wie der Junkie an der Nadel. Und ich glaube, das Bild trifft es, glaube ich, wirklich ganz gut. Es gab relativ wenig Kritik lange daran, an dieser Politik. Also weder in der Politik noch bei den Medien oder auch bei Wirtschaftswissenschaftlern, Finanzexperten. Das änderte sich dann erst so ab 1921, 22. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum es dann zu dieser Inflation kam, die sich dann immer weiter fortsetzte und die dann irgendwann nicht mehr einzufangen war.
So ein bisschen dieses Bild gibt es ja auch von einem Zug, der gewissermaßen runterfährt, irgendwie voll Tempo. Der Zugführer springt dann aus dem Zug raus und er fährt immer weiter und weiter und dann irgendwann einem ungewissen Ende entgegen, beziehungsweise das Ende ist halt leider die Katastrophe.
Ja, genau, genau. Vielleicht ein wichtiger Aspekt dieser Zeit ist noch, dass der Reichsbankpräsident Robert Havenstein festgelegt hatte, dass Mark gleich Mark ist. Das heißt also ein Kredit, der im Jahre 1919 vergeben wurde und für den der Kreditnehmer an den Kreditgeber jeden Monat 1000 Mark zahlen musste. An diesen 1000 Mark änderte sich nichts. Das heißt, er musste auch 1922 noch 1000 Mark zahlen. Nur diese 1000 Mark waren dann vielleicht noch 10 Mark wert.
Ja.
Das war auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, der viele Unternehmen beispielsweise oder Kreditgeber auch ruiniert hat. Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass die Wirtschaft von dieser ganzen Inflation lange Zeit, also auch bis in den Herbst 1922 hinein, auch profitiert hat, weil nämlich deutsche Waren im Ausland extrem billig wurden dadurch und zu absoluten Dumpingpreisen verkauft werden konnten. Und da konnten die ausländischen Regierungen noch so hohe Schutzzollmauern gegen errichten, dagegen kamen sie nicht an. Das änderte sich dann 1922, als dann die britische und die französische Regierung beispielsweise festlegten, dass man nur noch nach Goldstandard deutsche Waren kaufen darf. Und da war das im selben Augenblick vorbei, dieses Profitieren von den Dumpingpreisen. Und dann stieg auch rasant die Arbeitslosigkeit und dann nahm das Ganze eben seine rasante Abfahrt quasi.
Ja, die ersten Profiteure des Ganzen. Wir werden später noch auf andere Profiteure kommen. Aber vielleicht nochmal zu der Inflation selbst. Also wir sind ja mit vielen Bildern, mit vielen Fotos auch irgendwie, ich sag mal, aufgewachsen fast von der Zeit, die wirklich absurd sind. Was ist so das, was dich da am meisten, was sofort in deinem Kopf irgendwie auftaucht?
Also ich sag mal so, klar, wir haben diese Bilder von den Schubkarren mit Geld und so vor Augen. Ich möchte aber davor warnen, dass wir uns nur darauf konzentrieren, weil eine meiner wichtigsten Thesen des Buches ist ja, dass die Inflation eben nicht erst in diesen, also wenn dieser Hyperinflationsphase, also im Spätsommer und Herbst 1923 die Menschen extrem mitnahm, sondern diese Inflation begann 1919 oder 1918 mit dem Tag, an dem der Krieg zu Ende war quasi. Und wir reden ja von Zeiten, die uns natürlich im Verhältnis dann zu, als der Dollar 3 Milliarden oder 2 Billionen Reichsmark wert war, später 1923, die natürlich dann noch sehr gemäßigt wirken. Aber wenn ein Dollar im November 1921 einen Wert von 300 Reichsmark hatte, dann ist das mal ganz grob geschätzt, wäre es heute so, als wenn ein Dollar 80 Euro wert wäre. Und ich weiß nicht, was in diesem Land dann los wäre.
Naja, du redest jetzt momentan, so. Wir sind ja beim Thema, was extrem aktuell ist. Genau. Wenn man schon bei 5% Inflationsrate panisch wird, ist das damals, wie du sagst, 1919 ja wirklich der Anlass.
Ja, genau. Und deswegen warne ich davor, deswegen heißt das Buch ja auch Berlin 1922, 23. Genau genommen fängt es aber 1919 schon an. Wir müssen wirklich gucken, die ganzen 4 Jahre dieser Inflationszeit, denn ich glaube, hätte es in Anführungsstrichen nur diese wahnwitzige Zeit 1923, also ab August vielleicht gegeben, bis in den Oktober, November hinein, hätten die Leute das, glaube ich, fast so ein bisschen so als eine tolle Zeit, also toll im Sinne von verrückt, als so eine Karnevalszeit, glaube ich, wahrgenommen, die man schnell vergessen hätte. Aber als in diese Phase kam, die Menschen ja schon seit 4 Jahren mit dieser Inflation lebten, die ja auch ein Jahr vorher schon krasseste Ausmaße hatte und eigentlich auch 2 Jahre vorher schon, waren die, ich sag's mal, weichgeklopft. Und das übrigens nach 4 Jahren Krieg. Ne? So, und das ist eine der Hauptthesen auch meines Buches, weswegen mich jetzt natürlich, klar, auf deine Frage zurückzukommen, was hat mich am meisten beeindruckt oder so, natürlich sind es diese unglaublichen Zahlen, die wir dann im Jahr 1923 haben. Aber am meisten hat mich eigentlich beeindruckt, glaube ich, fast so diese kleinen Geschichten, die ich auch immer mal wieder im Buch erzähle. Es gibt da zum Beispiel einen, das ist glaube ich sogar noch im Jahr 1922, ein Journalist, ich glaube von der BZ am Mittag, wenn ich mich recht erinnere, der erzählt, wie er ins Kino geht und da muss er irgendwie, ich weiß nicht wie viele, 100 Millionen Eintritt zahlen für das Ticket. Und weil die Dame an der Kasse ihm das Wechselgeld nicht rausgeben kann, muss sie ihm irgendwie Goldstücke bezahlen. Und dann ist er am Anfang, denkt er, oh, jetzt betrügt ihr mich, ich komme hier raus mit so. Und dann stellt er nachher fest, dass diese Goldstücke viel mehr wert waren als das, was er für das Kinoticket bezahlt. Und da schreibt er so einen Artikel drüber und sagt, liebe Leser, ich erzähle euch aber jetzt nicht, welches Kino das war, weil ich will da sehr bald wieder hingehen. Und man darf ja als Wirtschaftsmensch oder als Unternehmer nicht seine besten Geheimtipps ausplaudern. Also das sind so, da gibt's unheimlich viele Geschichten, die man da so erzählen kann und die aber einen wirklich so das Alltagsleben der Menschen damals nachvollziehen lassen.
Ja. BZ habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Da geht jemand, der will herausfinden, wo man denn noch normal zahlen kann, ob es das noch gibt. Und
mit Pfennigen.
Findet dann eine, ich glaube, in einem Lokal eine Waage. Eine
Personenwaage.
Und da kann man halt noch Pfennige reinwerfen. Das Problem ist, keiner hat die mehr. Genau. Und dann fragt er eben dort im Lokal, ob man ihm helfen kann. Sagt, ja, Sie können 2 Pfennige haben, dafür zahlen Sie aber dann 20.000 Reichsmark, bitte. Mhm. Genau. Dann gebe ich Ihnen die 2 Pfennige. Ober.
Ja, und dann sah man ja auch in deinem Buch im Schlosstheater in Steglitz, wie dann dran steht, ein Ticket, erste Reihe, 1 Pfund Butter, weiter hinten ein Ei.
Genau, es gab ja allgemein die Flucht in die Sachwerte, da gibt es auch andere Geschichten zum Tauschgeschäfte oder man musste zum Beispiel bei Beerdigungen, ich weiß jetzt nicht genau ab wann, aber mit Sicherheit schon im Jahr 1922, musste man die Beerdigungskosten mit Briketts an die Stadt bezahlen. Mhm. Und da gab es dann unterschiedliche Qualitätsstandards offenbar nach verschiedenen Berliner Bezirken. Auch das hat natürlich auch bei den Menschen für Empörung gesorgt, sowas, weil sie das pietätlos fanden, aber es war Alltag. Ne?
Nun ein kleiner Ausschnitt aus dem Roman Wolf unter Wölfen von Hans Fallada aus dem Jahre 1937. Die Geschichte spielt allerdings im Jahr 1923. Gelesen von Holger Thurm.
Inflation. Aber der Dollar stieg in diesen Oktobertagen von 242 Millionen Mark auf 73 Milliarden. Durch das ganze deutsche Land kroch der Hunger. Die Grippe folgte ihm. Eine unerhörte Verzweiflung erfüllte die Leute. Jedes Pfund Kartoffeln war ein Zaun zwischen ihnen und dem Tode. Pagel sitzt vor seinen Lohnbüchern. Krankenkassenbeiträge müssen errechnet, Lohnsteuermarken geklebt werden und irgendwie muss das Kassenbuch zur Übereinstimmung mit der Kasse gebracht werden. All dies sind für einen müden Mann fast unbesiegbare Schwierigkeiten. Wenn man müde ist, geht keine Arbeit von der Hand. Und dazu kommt ja noch, dass es mit dem Geld immer schwieriger wird. Er rechnet für einen Arbeiter irgendeinen Wochenlohn aus, genau nach dem Tarif, so und so viel Millionen und Milliarden, aber er kann ihm das Geld nicht geben. Es gibt nicht genug. Millionen und Milliarden Scheine. Pagel muss irgendeinen großen Schein nehmen, einen von diesen Dreckscheinen über 100 oder 200 Milliarden Mark. Pagel stützt den Kopf in die Hand, sie kotzt ihn an, diese Zahlenwildnis. Es steckt etwas so Unsauberes darin, dieses Prunken mit immer astronomischeren Zahlen. Jeder kleine Mann ein Millionär. Aber verhungern werden wir Millionäre alle noch. Die Zahlen wachsen, das Elend wächst auch. Jetzt sollen bald die Billionenscheine kommen. 1 Billion sind 1.000 Milliarden. Höher geht's dann nicht mehr. Dann bekommen wir eine feste Währung. Bekommen wir wirklich noch einmal wieder anständiges Geld? Also, wird er das Ende dieser Inflation nicht mehr erleben? Fragte Pagel. Es gibt nämlich, weiß ich noch von der Schule her, Billiarden und Trillionen und Quadrillionen.
Ja, also es ist in der Tat so, dass die Menschen an diesen Zahlen irgendwann natürlich irre wurden. Also es fing schon damit an, dass immer mehr Nullen auf den Geldschein gedruckt werden. Dann ging man nicht mehr mit einer Geldbörse in die Geschäfte, sondern mit einem Koffer. Und tatsächlich hatte man das Gefühl, also wohin soll das eigentlich alles noch gehen? Wie wird das alles enden? Und die Menschen verloren einfach so den Boden unter den Füßen, was natürlich sehr viel damit zu tun hatte, dass sich ihre persönliche Situation also stetig verschlechterte. Und interessanterweise war am Anfang gar nicht die Arbeiterschaft stark in Mitleidenschaft gezogen, denen es natürlich grundsätzlich in Berlin immer relativ schlecht ging, sondern die Mittelschicht, der Mittelstand. Der Mittelstand hatte kleine Bankkonten, Wertpapiere, die einfach vollkommen ihren Wert verloren. Also Historiker sagen, dass Anfang 1920 hatte der Mittelstand eigentlich seinen kompletten Besitz, Geldbesitz schon verloren. Und das stürzte sehr viele Menschen, Millionen Deutsche und natürlich auch Hunderttausende Berliner mindestens, also quasi aus einer relativ gesicherten Existenz, die sie übrigens immer mit dem Kaiserreich verbanden, weil da ging es ihnen gut, in diese persönliche Krise, in den persönlichen Abgrund, dem sie auch der Demokratie anlasteten, was so einfach war. So, und die Menschen erlebten also in vielen Variationen dieses Elend. Also es kam tatsächlich dazu, dass sie sich am Anfang zum immer weniger leisten konnten. Also es ging damit los, dass man eben nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Theater gehen konnte, dass man sich keine Bücher mehr kaufen konnte, dass man dann irgendwann bei den Lebensmitteln immer mehr sparen musste. So lange, bis man überhaupt kein Geld mehr hatte, um sich überhaupt noch Lebensmittel zu kaufen, weil die Preise stiegen extrem an und die Löhne konnten da, obwohl es auch Erhöhungen gab, konnten da also auch nicht ansatzweise mehr mithalten. Ganz stark betroffen waren alle freien Berufe. Also es fing bei Journalisten an, die ja sehr oft frei arbeiteten, aber auch Ärzte, Architekten, also alles Berufe, in denen ein Honorar ausgehandelt wird, das später aber erst bezahlt wird, also bei Erbringung der Leistung. Wenn aber die Leistung erbracht wird, ist das Honorar nichts mehr wert. Hat quasi komplett seinen Wert verloren. Und umso länger diese Phase der Inflation dauert, reden wir ja wirklich von nachher noch von Wochen. Ja. Also am Anfang vielleicht noch von Monaten, später von Wochen. Und das stürzte halt große Teile des Mittelstandes wirklich in die Verelendung, in die Armut. Und eine ganz wichtige Folge davon war natürlich auch, dass der Mittelstand ja seine Würde verlor. Der Mittelstand hatte immer das Gefühl, wir sind die Träger des Staates. Mhm. Und dieses Gefühl verlor man total. Es gab auch dann viele Beschwerden, also auch in Zeitungen, in der Weltbühne kann man das zum Beispiel auch nachlesen, in Artikeln, dass sich also immer mehr, zum Beispiel beim Metzger oder beim Bäcker, immer mehr Hausfrauen beim Einkaufen beschwert haben, dass ihnen die Arbeiterfrauen jetzt alles wegkaufen, weil die haben noch Geld und wir haben keins mehr. Das kann doch nicht sein, weil wir sind doch der Mittelstand. Wir haben doch die ehrenwerten Berufe und müssen nicht jeden Tag in der Fabrik schuften. So, also dann wurden aber auch relativ schnell auch die Arbeiter davon betroffen natürlich. Also die Arbeiter hatten zwar die starken Gewerkschaften, die dafür sorgten, dass diese rasanten Preissteigerungen, die wir da hatten, noch zum Teil zumindest ausgeglichen werden konnten durch Lohnerhöhungen. Aber irgendwann kamen auch die Lohnerhöhungen nicht mehr hinterher, sodass dann auch die Arbeiterschicht, und die hatte natürlich auch überhaupt keine Reserven, natürlich dann auch in große Armut verfiel. Und das hatte dann viele, viele Gründe. Also ganz schlimm betroffen waren vor allen Dingen die Kinder. Gibt es auch ein eigenes Kapitel im Buch. Es gibt zum Beispiel einen Aufruf aus dem Jahr 1920 von Harry Graf Kessler in der Zeitschrift Die Nation, wo er dieses wirklich sehr plastisch das Leid der Kinder, die also an allen möglichen Krankheiten erkrankt sind, beschreibt, an völlig rückständige Entwicklung, körperliche Entwicklung. Da gibt es auch wirklich erschreckende Zahlen. Dann leiden immer mehr Menschen an Hunger und es gibt eigentlich keine offiziellen Zahlen. Ich glaube, es gibt für Ende 1922 gibt es mal offizielle Zahlen, die wirken zunächst mal sehr gering. Da sind, glaube ich, 8 Menschen in einem Monat an Hunger gestorben, was natürlich in einem Land wie Deutschland ohnehin schon erschreckend ist. Aber es hieß dann eben, dass Hunger als solches gar nicht als Krankheit anerkannt wurde. Also wenn Menschen gestorben sind, dann hieß es dann immer in Verbindung mit Hunger. So. Also wenn sie an einer Krankheit litten und sie starben dann, weil der Körper durch Hunger so geschwächt war, dann waren sie an dieser anderen Krankheit gestorben, nicht an Hunger. Also deswswegen, es gibt da eine sehr große Dunkelziffer. Die Selbstmordrate stieg immens, spätestens ab 1922. Also es gehörte fast zum Alltag dann, dass man in der Spree zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit eine Leiche schwimmen sah, jemand, der sich da ertränkt hatte. Das gesamte Gesundheitssystem krachte zusammen, muss man so sagen. Die Wohnverhältnisse wurden immer katastrophaler, was auch damit zusammenhing, dass es eine Zwangsbewirtschaft durch den Staat von Wohnbesitz gab. Also es gab dann einen kompletten Kündigungsverbot und so weiter, mit der Folge, dass die Vermieter gar nichts mehr in ihre Häuser und Wohnungen investierten und diese Häuser immer weiter verfielen. Es mussten zum Beispiel Rattenkampftage eingeführt werden, weil es eine dermaßen Rattenplage gab, dass dann wirklich an bestimmten Tagen die gesamte Hausgemeinschaft loslaufen musste und Ratten jagen musste. Und das sind alles Entwicklungen gewesen, die Menschen natürlich massiv beeinträchtigt haben, für unglaublichen Frust und Unmut gesorgt haben und auch politisch natürlich Folgen hatte, weil man diese ganzen Entwicklungen halt den demokratischen Parteien der Republik anlastete, was so erheblich zu einfach ist, auch wenn sie Mitschuld trugen.
Die Kriminalität war ja auch etwas, was stark zugenommen hat.
Auch die Kriminalität stieg stark an. In den absoluten Zahlen glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zwischen 1913 und 1923 nur in Anführungsstrichen um 50%, also in der registrierten Straftaten. Aber wenn man sich da ein bisschen genauer anguckt, diese Straftaten waren meistens sogar eher leichte Straftaten. Aber das deutet schon darauf hin, dass so diese Alltagskriminalität, kleiner Diebstahl und sowas, massiv anstieg und dass die Polizei da überhaupt gar nicht mehr hinterherkam, die ja auch unter großen Personalproblemen litt, dass die Polizei da null Chance hatte, überhaupt noch hinterherzukommen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es einen massiven Anstieg der Kriminalität gab. Und was damals übrigens ein großes Thema war, die Frauenkriminalität, die so richtig eigentlich erstmals zu dieser Zeit wahrgenommen wurde überhaupt. Es war immer so, bei Männern hat man immer im Hinterkopf gehabt, Männer können grundsätzlich böse sein, können grundsätzlich kriminell werden. Das liegt in ihrem Naturell, Frauen nicht. Und wenn eine Frau kriminell wird, dann ist sie irgendwie wirklich eine schlechte Person. Und jetzt, ab 1920, als die Frauenkriminalität doch immerhin deutlich anstieg, merkte man, okay, Frauen haben auch soziale Probleme und müssen wissen manchmal vielleicht nicht mehr weiter und müssen kriminelle Handlungen anwenden.
Vor allem Diebstahl wahrscheinlich, oder was?
Genau, in erster Linie Diebstahl, aber es gab auch viele Fälle, wo Frauen zum Beispiel Männer auf gut Deutsch abgeschleppt haben und ihnen dann irgendwelche Drogen gegeben haben und sie dann ausgeraubt haben. Es gab einen ganz berühmten Fall, Rosa Genscho hieß die Dame, der groß durch die Presse ging damals, der nämlich ein Missgeschick passiert war. Ein Mann, dem sie Opium in den Schnaps gegeben hatte, der ist dabei gestorben.
Überdosierung,
genau. Und so flog die Frau auf und dann kam also heraus, dass sie das gewissermaßen gewerbsmäßig schon seit Jahren betrieben hatte. So, also das war ein großes Thema, die Frauenkriminalität. Insgesamt war die Kriminalität der Frauen bei höchstens einem Fünftel. Die Quote war trotzdem mehr als doppelt so hoch als zum Beispiel in skandinavischen Ländern.
Was wir aus den Schriften von Leo Heller, vor allem die Razzia in Berlin, wissen, dass das Glücksspiel in Berlin sehr verbreitet war und die Polizei immer mal wieder auf Razzia war, wahrscheinlich nur ein Bruchteil der illegalen Spielhöhlen finden konnte.
Also das Glücksspiel explodierte wirklich ab 1919 in Berlin und zwar in allen Schichten der Bevölkerung. Also es gab im reichen Westen rund um die Gedächtniskirche entstanden mondäne Spielclubs in der Kantstraße, zum Beispiel in der Augsburger Straße, die wirklich also riesigen großbürgerlichen Wohnungen eingerichtet wurden mit tiefen Teppichen und wertvollen Gemälden, mit Dienern, mit Restaurants, mit eigenem Friseur. Maniküre konnte man da machen. Also das war die eine Seite, aber auch in den Arbeitervierteln, im Prenzlauer Berg, Wedding zum Beispiel, rund um den Schlesischen Bahnhof entstanden auch diese, ja, wir würden vielleicht heute sagen, Spelunken, Spielhöllen. Also das gehörte einfach fast nachher bei jeder Diele oder Bar einfach zum guten Ton. Also ohne ging es nicht mehr. Und es war dann sogar so, dass also vor allen Dingen im Scheunenviertel, das ja auch so ein Hotspot war, fand das sogar auf offener Straße statt. Da stellten Leute also ihre Roulette-Tische hin zum Beispiel und dann versammelten sich binnen weniger Minuten also eine Vielzahl von Menschen, Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, die alle da auf das große Glück hofften. Das machte man also auf der Straße. Das ging so weit, das Gedränge, dass manchmal die Tram nicht mehr durchkam. Tatsächlich in Hausfluren, auch in Privatwohnungen. Und tatsächlich war es so, dass die Polizei da überhaupt gar nicht gegen ankam. Also sie ganz am Anfang wollte sie das verbieten, das Glücksspiel quasi, diese Spielhöllen oder Hallen verbieten. Das interessiert dann einfach keinen. Dann versuchte sie nur zu bestimmten Tageszeiten, also bis 0 Uhr, das zu erlauben. Dann ging man danach eben in illegale Spielclubs und irgendwann haben sie es dann aufgegeben und haben dann gesagt, okay, dann kommen wir dagegen nicht an. Man brauchte natürlich trotzdem eine Lizenz. Es gab aber unglaublich, gerade von diesen, sagen wir mal, in den ärmeren Vierteln, Bezirken Berlins, unglaublich viele illegale Spielclubs. Da kam man dann auch nur rein, indem man vorher bei irgendeiner Nummer anrufen musste, um zu erfahren, wo sind die wechselten nämlich immer, wo sind sie heute, wo findet das heute statt, oder man brauchte ein Codewort, ohne dass man nicht reinkam. Und dagegen kam die Polizei eigentlich nur sehr wenig an. Leo Heller zum Beispiel hat ja viel beschrieben, wie er dann. Aber es gibt auch andere Kriminalkommissare, die das beschrieben haben, wie er bei diesen Razzien dabei war. Zum Teil gab es übrigens auch die Strategie der Wirte, der Betreiber, wenn die Polizei kam, gesagt hat, es ist hier eine private Geburtstagsparty. Ja. Und manchmal kamen sie damit auch durch, aber irgendwann lernte die Polizei natürlich auch. Die hatten also tatsächlich ein ausgefeiltes System. Manchmal haben auch mehrere Betreiber zusammengearbeitet. Also teilweise wurden die Gäste von ganz woanders mit dem Auto dahin gefahren, dort, also weiß nicht, an der nächsten Straßenecke am Auto abgeholt, bis zum Club gebracht. Dort gab es dann nochmal wieder einen Türsteher, der sie dann reinbracht. Und es war für die Polizei sehr schwierig, da durchzudringen. Das hat man dann mit Verkleidungen versucht, hat so getan, als wenn man ein betrunkener Tourist war. Und wenn der sich dann da reingeschleust hatte, dann hat er seine Trillerpfeife gezogen und hat seine Kollegen, die irgendwo um die Ecke standen, dadurch gerufen. Und dann flog dieser Club eben auf.
Und das Gleiche gilt ja auch fürs Wettgeschäft, ne? Also so Wetten auf Pferderennen und so weiter, das ist natürlich auch explodiert. Genau. Und da kam ein Begriff auf, der Totalisator, in deinem Buch. Was ist das?
Ja, das ist im Prinzip das Toto-Spiel, also Glücksspiel. Mhm. Also jede Bar hatte dann sowas, genau wie, ich weiß nicht, ob wir da noch zu kommen, jede Bar eine Zeit lang eine Nackttänzerin brauchte, so brauchte jede Bar auch so einen Totalisator, so ein Toto, so ein Glücksspiel. Sonst, also es gehörte einfach dazu.
Bevor wir jetzt zu den anderen Profiteuren kommen und denen, die auch den Titel unseres Podcasts bilden, nämlich den Raffkes und Schiebern. Kurz noch mal ein kleiner Text von Hans Fallada über die Spielsucht.
Spielsucht. Roulette. Bloß ein bisschen Roulette. Der Spanner war 5 Schritte von ihnen unter einer Laterne stehen geblieben und sah tiefsinnig, Mucki, sag doch Schnucki zu mir, flötend ins Licht. Pagel wusste, dass der Kerl zuhörte. Er wusste, dass er, der schlechteste Kunde aller Spielclubs, erkannt worden war. Er zitterte, dass ihm der Einlass verweigert werden würde. Unwillig über die Verzögerung schwenkte er das Geldpaket in der Hand. »Roulette«, rief der Rittmeister erstaunt und trat wieder einen Schritt näher. »Roulette«, sagte auch von Stuttmann überrascht. »Und mit dieser Nepperei stellen Sie Fragen an das Schicksal, Pagel?« »Es wird fair gespielt«, widersprach Pagel halblaut, das Auge auf den Spanner. Von nun an war der Rittmeister wie verzaubert. Das Rollen der Kugel, die Ausrufe des Croupiers, das grüne Tuch mit den Zahlen, Inschriften, Quadraten und Rechtecken, auf denen sich immer neu die vielfarbigen Jetons ordneten, all dies hielt ihn gänzlich gefangen. Er vergaß sich selbst, vergaß die Zeit und den Raum, in dem er saß. Er dachte nicht mehr an Stuttmann und an den fragwürdigen Fahnenjunker Pagel. Es gab kein Neulohe mehr. Hurtig musste er sein, das Auge, schneller noch als die Hand, musste freie Felder ausspähen, auf die Spielmarken zu werfen waren. Eilig mussten die Gewinne herangeholt werden, musste entschieden werden, was stehen zu bleiben hatte. Was nun das Roulette anging, so war es schwierig, sich damit zurechtzufinden. Es gab da eine überraschende Anzahl von Möglichkeiten. Zudem wurde mit einer geradezu unziemlichen Hast gespielt. Der Rittmeister war sich kaum klar geworden, wie die Einsätze verteilt waren, so surrte schon die Scheibe, die Kugel lief, der Croupier rief. Hier regnete es Jetons, dort brach Dürre aus. Vorbei, weiter, setzen, drehen, laufen, surren, rufen. Verwirrend.
Ja, und verwirrend ist ein gutes Stichwort, denn verwirrend muss zumal vielen Ausländern, die in dieser Zeit in Scharen nach Berlin strömten, auch das exaltierte Sexleben in der deutschen Hauptstadt vorgekommen sein. Man sprach ja geradezu, das ist auch tatsächlich ein zeitgenössischer Begriff, von der Sexwut der Berliner. Also das Leben in Berlin wurde durch und durch, also wurde wirklich durchsexualisiert. Stefan Zweig hat zum Beispiel beschrieben, der mehrfach in dieser Zeit in Berlin zu Besuch war, dass selbst 16-jährige Schulmädchen also in der Schule unbedingt von ihren sexuellen Abenteuern erzählen mussten und sie seien, Zitat, stolz gewesen, pervers zu sein, so nannte er das damals. Aber für Ausländer vor allen Dingen war dieses sehr breite Angebot einfach faszinierend. Es gab also nichts, was es nicht gab. Also zum Beispiel bei der gewerbsmäßigen Prostitution gab es also unglaublich viele verschiedene Kategorien auch. Und es gab ja in Berlin nie das eine Rotlichtviertel, anders als zum Beispiel in Hamburg, sondern man musste zu bestimmten an bestimmte Ecken der Stadt fahren. Berühmt war der Kuda mit den sogenannten Tauenziehen-Girls. Das waren so, ich sag mal, etwas gehobene, relativ junge Prostituierte. Aber es gab wirklich für jeden Geschmack alles Mögliche. Es gibt die Beschreibung zum Beispiel eines amerikanischen Journalisten, der in Berlin war. Wenn man nachts unter den Linden lang spaziert, dann wird man eigentlich ständig angesprochen von irgendeinem jungen Berliner oder einer Berlinerin und man wisse oft gar nicht, was es nun gerade genau sei, ob man nicht gegen Geld natürlich Sex machen wollte. Also das war wirklich eine ganz extreme Erscheinung in Berlin. Dazu kam dann noch, ich sprach jetzt über den gewerbsmäßigen Sex, dann gab es noch so die sogenannte Gelegenheitsprostitution, die also so unwahrscheinlich unglaublich weit verbreitet in Berlin war, die man natürlich in Zahlen gar nicht messen kann. Aber es gab zum Beispiel den Begriff der Valuta-Mädchen. Das waren junge Frauen, die sich an Ausländer mit Devisen rangeworfen haben, eine Zeit lang mit denen zusammen gelebt haben und natürlich gut gelebt haben. Es gab auch die sogenannte, also auch ein zeitgenössischer Begriff, die Ehedirnen. Das waren Frauen, die sich mit Ausländern oder mit reichen Deutschen, Raffkes und Schiebern verheiratet haben. Das waren alles eigentlich Zweckbeziehungen, muss man sagen. Und gerade die Beziehungen zu den Ausländern, die waren in dem Augenblick, in dem die dann wieder aus Berlin wegvorzogen, auch vorbei. Hinzu kam übrigens das natürlich dann das sehr breit gefächerte homosexuelle Berlin. Das war, also für gerade für Ausländer war das sehr faszinierend und für manchen auch sehr erschreckend.
Die Schieber. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Kurt Tucholsky hören, oder? Denn natürlich hat er auch dazu was zu sagen, beziehungsweise es wird musikalisch, denn sein Text ist in einem Chanson im Kabarett Schall und Rauch zum Besten gegeben worden. Wenn der alte Motor wieder takt. Paul Grätz.
Schiebung, 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 Schiebung. Schiebung, 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 Schiebung. Wohin du siehst, wohin du guckst, wohin du hörst, mein Lieber, sehr wichtig. Wohin du trittst, wohin du spuckst, nur Schieber, 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 aber richtig. Nur Noske ist uns lieb und wert, der treibt es täglich bunter, wie lange noch, und just da fährt die Linden rum und runter. Allmächtiger Gott, Kapellmeister, bist du wahnsinnig geworden?
Kurt Tucholsky hat ja diese ganze Entwicklung dieser Zeit immer wieder mit auch satirischen, aber auch teilweise mit sehr scharfsinnigen Texten, oft beides in einem, beschrieben und verfolgt. Das Thema Schieber war ein sehr großes, ein sehr wichtiges Thema. Der Begriff Schieber kommt eigentlich daher und ist natürlich dadurch von Anfang an negativ konnotiert, weil Schieber keine neuen Waren oder Werte schaffen, sondern bestehende Waren hin und her schieben. Da kam der Begriff Schieber her und die hatten also in weiten Teilen der Bevölkerung natürlich ein schlechtes Ansehen zunächst einmal, weil sie zum Beispiel von in Not geratenen Deutschen also deren Wertgegenstände aufkauften für sehr wenig Geld und das dann teuer im Ausland weiterverkauften, weil sie auch Waren, die es in Deutschland so gar nicht mehr gab, aus dem Ausland zum Beispiel herbeischafften und sie dann hier sehr teuer verkauften. Und man muss aber eben auch sagen, dass das erstmal meistens sehr geschickte Leute waren, die eben sehr gut mit dieser Inflation und dieser Wirtschaftskrise umgehen konnten. Und zweitens, dass sie möglicherweise sogar dem einen oder anderen das Leben gerettet haben. Denn ohne diese Schieber hätte es viele Waren und auch viele Lebensmittel in Deutschland gar nicht gegeben mehr. Und deswegen gab es ja auch durchaus das Ansehen, das Ansehen dieser Schieber mal ein bisschen zu verbessern und zu retten, weil eben, wie schon gesagt, diese Schieber auch dafür sorgten, dass zum Beispiel Intellektuelle, die ja immer sehr scheel auf sie, sehr arrogant auf sie hinabblickten, überhaupt überleben konnten. Denn in einem Text heißt es so schön, wer kauft dann eure Bücher noch und wer geht dann eigentlich noch in eure Theaterstücke? Wer kann sich das dann überhaupt noch leisten? Das sind doch nur noch die Schieber und die Raffkes. Mhm. Und ja, das ist in der Tat die andere Seite dieser Erscheinung. Und ich kann jetzt aber nicht sagen, also es gab ja keine Meinungsumfragen zu der Zeit oder so, in der gefragt wurde, wie stehen Sie zum Phänomen des Schiebers? Also man kann jetzt nicht sagen, wie weit dieser Begriff jetzt ausschließlich negativ besetzt war oder ob nicht tatsächlich diese positive Seite sich auch zumindest im Laufe der Zeit ein bisschen durchsetzt. Natürlich haben viele Menschen auf die Schieber geschimpft, weil wenn sie etwas zu verkaufen hatten, dann verkauften sie es eben sehr teuer. Also die Schieber hatten insofern das gleiche Ansehen wie viele Unternehmer, wie viele Bäcker, Metzger, Landwirte, denen man eben nachsagte, dass sie ja Wucher betreiben würden. Mal zu Recht, mal zu Unrecht.
Und das gab es dann auch in verschiedenen Größenordnungen. Ne? Also kleine Schieber auf der Straße, aber eben auch große Geschäfte mit ganzen Häusern oder Grundstücken. So.
Genau, leider gibt es da relativ wenig belastbare Zahlen, aber es gibt zum Beispiel einen Bericht aus Bayern, also wo geschmuggelt wurde nach Österreich und auch reingeschmuggelt wurde und da wird zum Beispiel ein ganzes Flugzeug auseinandergebaut und rausgeschmuggelt und im Ausland teuer verkauft und unglaublich viele Lebensmittel, Fleisch, Milch, alles, was es in Deutschland halt so nicht mehr gab, was hier zwar produziert wurde, sich aber in Deutschland nicht mehr leisten konnte, haben Schieber dann sehr billig aufgekauft, also nach deutschem Geld und ins Ausland dann quasi geschmuggelt und dort sehr teuer verkauft. Mhm. Und vor allen Dingen, was eben sehr vorteilhaft war, gegen Devisen verkauft. Und mit Devisen konnte man in Deutschland wiederum alles kaufen. Also keineswegs nur mit dem US-Dollar, sondern auch mit holländischen Gulden, mit britischen Pfund, selbst mit Geld aus Brasilien oder Südafrika konnte man in Deutschland dann sehr gut leben als Ausländer. Mhm.
Und der Raffke ist gewissermaßen ein Verwandter des Schiebers.
Woher kommt denn der Begriff Raffke überhaupt?
Ja, also umso länger die Inflation dann dauerte und die Preissteigerung und alles, was daran hing, der Kursverfall der Mark ja unübersichtlich wurde, wurde auch immer klarer, dass es nicht nur Menschen gibt, die darunter leiden, unter dieser Entwicklung, sondern dass es auch welche gibt, die damit sehr gut jonglieren konnten und extrem davon profitierten. Also Unternehmer, alteingesessen, aber auch ganz neue. Glücksritter könnte man sie auch zum Teil nennen. Man hatte aber keinen Begriff dafür, für diese für dieses Phänomen. Und im Jahre 1921 überlegte sich dann der Berliner Verleger Hermann Ullstein, ja, wir brauchen jetzt einfach einen Begriff, wir müssen einfach einen Namen dafür finden. Er überlegte sich dann den Namen Raffke. Dieser Begriff, muss man sagen, kam eben von dem Begriff Raffen, zusammenraffen, weil er hatte Unternehmer vor Augen, die alles Mögliche zusammenraffen, was sie nur kriegen können. Der berühmteste war natürlich der Unternehmer Hugo Stinnes, mit einem, der ein unglaublich großes Imperium zusammenraffte eben aus hunderten, mindestens hunderten Unternehmen, die er sich einkaufte oder sie vollständig kaufte. Ullstein fand nun eben diesen Begriff Raffke dafür und wollte den dann und das Volk bringen, unter seine Leser bringen und schrieb dann ein Preisausschreiben aus, bei dem die Leser dann zu einer bestimmten Karikatur einen Text beisteuern sollten. Und die Karikatur sah so aus, dass Herr und Frau Raffke in Rom vor dem Kolosseum, vor der Ruine des Kolosseums stehen und die Leser sollten dann einen Text dazu erfinden, was die beiden dann sagen. Und der Text war dann sinngemäß, baue nie etwas, wenn du nicht genug Geld hast. Mhm. Eben weil es diese Ruine war. Mhm. So entstand eigentlich der Begriff Raffke und ist auch in meinen Augen auch ein typisch Berliner Begriff. Also wirklich berlinerisch, finde ich. Und wie die Berliner dann auch so sind, hat sich dieser Begriff dann sehr schnell im breiten Volk, in der breiten Masse durchgesetzt.
Armin, wie kann man sich das denn vorstellen mit den Raffkes? Wie hat das genau funktioniert? Was haben die gemacht?
Ja, also die Raffkes waren schon sehr geschickt. Sie haben nämlich mit dieser Inflation, mit dieser rasanten, stetigen Geldentwertung sehr geschickt jongliert. Das heißt, sie haben Kredite aufgenommen. In der Erwartung, dass diese Kredite eine gewisse Zeit später, 6 Monate, 1 Jahr, wann auch immer, erheblich an Wert verloren haben, bis hin zu quasi zu einer Nullsumme. Und sie dann quasi gar nichts mehr zurückzahlen mussten oder noch sehr wenig. Das war natürlich also auch ein Risiko, weil in dem Augenblick, in dem die Reichsregierung diese Inflation stoppen würde, würde das alles nicht mehr funktionieren. Mhm. Aber da jemand wie eben dieser berühmte Hugo Stinnes ja auch sehr eng mit der Politik verbandelt war, also sehr viele wichtige Politiker auch gut persönlich kannte, war ihm also lange Zeit klar, dass die Reichsregierung nicht einschreiten wird, weil er auch sehr, sehr gut durchschaut hatte, dass der Staat ja selber von dieser Inflation auch sehr profitierte, weil er alle seine Schulden los wurde im Laufe der Zeit. Und so hat das eigentlich funktioniert. Es sind dann tatsächlich, als dann es Ende 1923, Anfang 1924 zur Stabilisierung der Mark kam durch einen radikalen Schnitt, viele tatsächlich in den Abgrund gestürzt, viele Firmen sind dann einfach zusammengebrochen, weil sie dann tatsächlich diese Kredite, also ein Grund war, weil dann tatsächlich diese Kredite wieder 1:1 zurückzahlen mussten, das konnten sie sich gar nicht leisten. Darauf war das ganze Geschäftsmodell gar nicht aufgebaut.
Und wir haben noch einen Text gefunden, den Kurt Tucholsky geschrieben hat in der Berliner Illustrierten Zeitung vom 25. Juni 1922.
Und Anne, du hast ja vorhin gesagt, das war genau ein Tag nach der Ermordung von Rathenau.
Ja. Die war am 24. Juni, richtig?
Genau. Ganz Europa lacht über seine neuen Reichen. Wer das Rennen macht, ist noch nicht heraus, denn sie liegen alle in gerader Linie vorn. Der Gulaschkönig, Dänemark, und der Haifisch, Italien, und Raffke, Deutschland. Und drumherum sitzt ein Riesenauditorium und ruft: Schieber! Warum eigentlich?
Reichtum reizt. Darum haben die Vertreter der guten alten Familien in der Öffentlichkeit immer jene leise Zurückhaltung geübt, die beinahe dafür um Entschuldigung zu bitten schien, dass einer so viel Geld haben könnte. Und wer nicht geradezu neidisch veranlagt war, kam dann rasch über die Tatsache hinweg, dass der andere so sehr viel reicher war. Nicht so Raffke.
Seit er die Weltjahrmarktspreise erreicht hat, ist er obenauf und macht die Sache. Er schlägt seine Schlachten am Telefon, in den Likörstuben, an tintenbefleckten Bürotischen und siegt immer um eines Mundes Länge. Denn ein Gott gab ihm zu sagen, was er leidet. Hemmungen hat er nicht. Die Zitrone bis aufs Letzte auspressen, das ist die Kunst. Raffke presst.
Und wenn er nach Hause kommt, tätschelt er Muttern zärtlich auf den Specknacken und sagt in unnachahmlich fettem Ton: Na, Olle? Dieses Na, Olle heißt, wir haben ihn.
Während das geschäftliche Wirken der Raffkes in kleinen Kreisen ängstlich behütet vor der Öffentlichkeit vor sich geht, spielt sich ein Teil ihres Privatlebens vor unser aller Augen ab. Und da geht der Spaß los. Wenn Raffke dies hier liest, wird er sicherlich seine Zigarre mit 2 Ringen abklopfen und murmeln:
nur kein Neid. Wer hat, der hat. Aber er vergisst wie immer, dass man denn doch nicht alles für Geld kaufen kann. Die hinten heruntergerutschten, die hinterraff geherrufen, ach, der weiß ja nicht einmal, wer Goethe ist. Die haben nicht recht. Recht haben sie nur, wenn sie die Unbedenklichkeit verlachen, mit der die ganze Familie glaubt, für einen Scheck sei alles auf der Welt zu haben. Kellner, einmal Bildung bitte. Denn das hat Raffke bald heraus. So wie bisher geht's nicht weiter.
Und was ja auch in deinem Buch behandelt wird, ist diese Spekulation an der Börse. Das hat ja auch enorm zugenommen zu der Zeit.
Das Kaufen von Aktien wurde Volkssport. Es hat damals wirklich jeder spekuliert, der irgendwie auch nur so ein bisschen Geld hatte. Und man muss eigentlich dazu sagen, dass man damit eigentlich kein Geld verdienen konnte. Man konnte letztlich nur die Inflation oder die Geldentwertung ein wenig stoppen, indem man also Sachwerte, Aktien in Sachwerten, von Sachwerten gekauft hat, die dann nach einer Zeit wiederverkauft hat. Diese Werte hatten dann auch verloren, aber weit weniger als das Bargeld in der Zeit, sodass man dann anstatt zum Beispiel 50% des Wertes von dem Bargeld vielleicht nur 25% verloren hatte. Also letztlich Verlust gemacht hat, aber nach den Maßstäben der Zeit trotzdem Gewinn.
Ja. So. Und, also man konnte das ein bisschen rüber retten.
Genau. Und spekuliert hat wirklich jeder. Also die Banken, die natürlich davon profitierten, schossen auch wie Pilze aus dem Boden, mussten überall neue Filialen errichten. Also der beliebteste Job bei jungen Männern wurde binnen ganz kurzer Zeit der des Bankkaufmanns. Man glaubte, dass man da wahnsinnig Karriere machen konnte. Die Börse beispielsweise in der Burgstraße musste extra einen neuen Saal bauen lassen, weil die Zahl der täglichen Börsenbesucher sich innerhalb kurzer Zeit von 3.000 auf 6.000 Menschen also verdoppelte und es gab einfach keinen Platz mehr. Egal, wo man war, beim Bäcker, selbst in der Schule, überall wurden einem Aktientipps zugeflüstert und man war ständig auf der Suche nach den neuesten, nach den besten Werten, die man kaufen konnte. Also es waren viele absurde Unternehmen dabei, aber das war den Leuten egal, sie kauften einfach Aktien. Ich glaube, es gibt auch Beschreibungen, manche dieser Unternehmen gab es überhaupt gar nicht, ja, von denen manche Leute nur Aktien gekauft haben. Die gab es dann tatsächlich nur auf dem Papier. Ja. Also wirklich ein sehr interessantes Phänomen auch aus dieser Zeit, das natürlich dann eben auch mit der Stabilisierung sehr schnell aufhörte.
Das Thema ist auch sehr schnell aufgegriffen worden von der Filmindustrie.
Es gab eine ganze Reihe von Filmen, die sich die sozialen Probleme dieser Zeit annahmen, die ja durch die Inflation unter anderem in erster Linie bedingt waren. Also zum Beispiel 1920 gab es schon den Film Kurfürstendamm, eine, wie ich finde, sehr schöne Geschichte. Da sitzt der Teufel in der Hölle und langweilt sich und überlegt, ich muss mal irgendwas machen, um mich aufzumuntern und zu beschäftigen. Und dann überlegt er sich, meine meisten Kunden hier in der Hölle kommen aus Berlin, da muss ich hin, da ist das Leben. Dann bereitet er sich vor, seine Großmutter schenkt ihm eine Gelddruckmaschine, weil ja Inflation ist und er eben ohne Geld ständiges Nachdrucken nicht auskommt. Und dann zieht er also nach Berlin, wohnt dort auf dem Kurfürstendamm und erlebt so alles Schreckliche, was man in so einer Großstadt nur erleben kann. Er wird ausgeraubt, er wird betrogen, er verliebt sich und wird verlassen und so weiter und so fort. Und ist am Ende, nach einer bestimmten Zeit, dermaßen frustriert über sein Leben in Berlin, dass es ihn in die Hölle zurücksehnt, weil er glaubt, dass er da einfach glücklicher sei als in Berlin. Und er geht dann eben in die Hölle zurück.
Gespielt von Konrad Veit und ein Film von Richard Ostwein.
Übrigens.
Und apropos Gelddruckmaschine, da haben Anne und ich vorhin auch schon mal uns amüsiert sozusagen, dass auch andere Gewinner der Inflation, nämlich Gelddruckmaschinen oder überhaupt Druckereien, ne?
Ja,
Gelddruckmaschinen, beziehungsweise Bauer waren oder auch Waldbesitzer.
Ja, wo die Forste dann immer die Tannen dann eben abgeholzt wurden und ja, wahrscheinlich auch Wäschereikorbhersteller.
Da bin ich übrigens auch unter anderem bei Hugo Stinnes, der sowohl Wälder kaufte als auch Druckereien und Papierfabriken und dann diesen ganzen kompletten Kreislauf bedienen konnte. Und tatsächlich war es so, dass 1923, ich glaube 33 große Druckereien im gesamten Deutschen Reich nur noch Geld druckten. Am Ende war es dann aber in dieser absoluten Hyperinflationsphase, kamen die dann nicht mehr hinterher mit dem Gelddrucken und außerdem es gab nicht mehr genug Papier. Also am Ende war das, worum sich alles drehte, auch nicht mehr zu haben, nämlich Papiergeld.
Da genau, daher kommt ja auch der Spruch, dass, wie war der nochmal, das Geld ist das Papier nicht wert, ne? Also das Papier ist mehr wert als das Geld.
Ja, und Bettler zum Beispiel nahmen grundsätzlich kein Papiergeld mehr an. Also auch kein Geld, auf denen dann 50 Milliarden drauf stand. Das wollten die nicht mehr haben. Ne? Kinder haben damit rumgespielt im Hof. Und es kam dann ja auch sehr schnell ein Film, zum Beispiel raus, Fräulein Rafke, bei dem es dann eigentlich gar nicht um Fräulein Rafke geht, gespielt von Lee Perry, sondern um ihren Vater, Herrn Rafke, der so der typische Rafke eben war, neureich, also bis zum geht nicht mehr, wirklich sehr klischeehaft gespielt, auch Hans Albers spielt übrigens in dem Film mit, und aber dennoch nicht ausschließlich unsympathisch beschrieben wird, sondern hat irgendwie auch ein großes Herz und lebt nach dem Motto Leben und Leben lassen. Also er will auch anderen nichts Schlechtes, und so waren ja auch viele Rafkes, die man so vor Augen hatte. Und dieser Begriff setzte sich dann eben sehr schnell durch, und bis heute benutzen wir diesen Begriff Rafke für Leute, die sich viel eben zusammenraffen.
Ja, dieser Film, den würden wir wahnsinnig gerne sehen. Leider ist er nicht so ohne weiteres zu bekommen. Also schlummert irgendwie im Bundesarchiv. Ja, ein Film, wo wir aber ganz kurz mal eine Kritik von Siegfried Krakauer vorlesen wollen, der begeistert war. Er spielt den Rafke als ein vollkommenes Ekelpaket, triebhaft, fröhlich und irgendwie sympathisch. Rafke ist der über Nacht reich gewordene Mann aus dem Volk mit gesunden Säften, ein Kerl, der lebt und leben lässt und von seinem Reichtum auf eine entzückend barbarische Weise Gebrauch macht. Also sehr schön beschrieben, und übrigens das Marmorhaus in Berlin, also dieses wunderbare Kino am Townsend Kudamm, berichtete, dass der Film das beste Geschäft seit der Öffnung des Kinos gewesen sei und dreimal täglich ausverkauft sei, bei Eintrittspreisen immerhin von 80 bis 500 Millionen Reichsmark pro Ticket. Und dann war der Spuk irgendwann vorbei.
Ja, dann kam ja erstmal diese Wahnsinnsphase im Spätsommer und Herbst 1923. Das kennen wir alle aus der Schule und aus Fernsehdokumentationen, wo dann der Dollar im 4,2 Billionen Reichsmark zum Schluss wert war und die Leute wirklich wahnsinnig wurden. Und dann hatte die Reichsregierung, die neue Reichsregierung unter Gustav Stresemann von der rechtsliberalen DVP, hatte dann ein Einsehen und hat dann die ganze Sache mit einem radikalen Cut quasi beendet, indem sie eine Rentenmark einführte, die auf fiktiven Werten basierte, die es so gar nicht gab quasi. Und diese Rentenmark dann später, die wurde auch zu 40%, muss die mit Gold quasi aufgewogen werden. Die Rentenmark dann später, nach den ersten Erfolgen im August des Jahres 1924, dann in die Reichsmark tauschte und so auf diesem Weg also tatsächlich dann die Stabilisierung hinbekam. Dann kam das, was man heute so gemeinhin die goldenen 20er Jahre nennt, die so golden aber auch nicht waren. Das ist auch ein schöner Mythos. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang dann vielleicht nochmal kurz drauf zu blicken, welche Folgen hatte diese Jahre im Bewusstsein der Deutschen. Und da möchte ich gerne den österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig zitieren, der gesagt hat, nichts habe die Deutschen mehr hitlerreif gemacht als die Erfahrung der Inflationsjahre 1919 bis 1923. Selbst im Ersten Weltkrieg hatten die Deutschen, obwohl sie ihn verloren hatten, auch Erfolgserlebnisse. Sie hatten Schlachten gewonnen, konnten ihre Truppen und den Kaiser bejubeln. In den Inflationsjahren hatten sie kein einziges Erfolgserlebnis mehr, sondern bekamen, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, nur noch einen auf den Deckel, fühlten sich nur noch gedemütigt. Und als es dann einige Jahre später, 1930 oder nach dem Bankencrash in New York im Oktober 1929, wieder losging und die Wirtschaft wieder eine rasante Talfahrt nahm, haben viele Leute einfach nach den Erfahrungen der Inflationsjahre gesagt, also nicht das, nicht wieder. Und dieses Mal gab es aber einen Mann, den es eben 1922, 23 so noch nicht gab, nämlich Adolf Hitler, der inzwischen ein erfolgreicher Politiker war und der diese unzufriedenen Massen dann mit angeblich einfachen Lösungen einfach einsammelte. Und das ist, glaube ich, wirklich die geschichtliche Bedeutung dieser Inflation.
Ein großes Trauma der deutschen Geschichte.
Es war wirklich ein sehr großes Trauma der deutschen Geschichte. Und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wir haben ja heute wieder eine Inflation, die natürlich in keiner Weise mit den Ereignissen von damals zu vergleichen ist. Also wir stehen heute bestenfalls am Anfang des Jahres 1919, wenn ich das mal vergleichen darf. Wobei natürlich die Gesamtumstände ganz andere sind. Wir haben ja nicht gerade den Weltkrieg verloren und so weiter. Aber man muss heute mal sagen, bei aller Kritik an den Politikern, bei aller berechtigten Kritik an der Politik, die man äußern darf und kann und muss, hat die Politik doch aus diesen Ereignissen gelernt. Also sie wissen, dass sie eingreifen müssen, dass sie etwas tun müssen, auch wenn das vielleicht in den Augen vieler Menschen heute nicht ausreicht. Andere sagen, es ist zu viel, aber sie haben gelernt, dass man so eine Entwicklung nicht einfach laufen lassen darf, sondern in irgendeiner Weise eingreifen muss. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Lerneffekt, von dem wir heute profitieren.
Ja, was ja auch in deinem Buch noch drin stand, war, dass die durch diese Reparationszahlungen, die ja sowieso unfassbar waren, also das konnte sich ja kein Mensch vorstellen, dass man da jemals irgendwie auf den grünen Zweig kommen könnte, dass dahingehend auch die Politik so ein bisschen das hat sausen lassen, auch um quasi den Siegermächten zu sagen, wir können das gar nicht zahlen. Und dann wurde eben das Ganze letztendlich auch der Republik dem System angelastet.
Später. Genau, das war ja das Problem, dass die Menschen das Kaiserreich halt als Phase der, also eine sehr stabile Phase, in der es dem Land gut ging. Deutschland war ein kraftstrotzender Industriestaat in der Mitte Europas, stolz, suchte den Platz an der Sonne. Und es war halt alles mit der Weimarer Republik, die als extrem schwach empfunden wurde, alles weg. Ja. Dass der Grund natürlich gerade in diesem Kaiserreich lag, das haben die Leute entweder nicht gesehen oder sie wollten es nicht sehen. Sie haben das alles nur der Demokratie und der Republik angelastet, was so natürlich ungerechtfertigt war.
Ja, lieber Armin, ich nehme deine letzten optimistischen Worte mal als Anlass zu sagen, danke, dass du hier warst. War extrem spannend und natürlich länger, als wir am Anfang gedacht haben, aber das ist ja auch wunderbar so. Wir werden es auch bald wiedersehen.
Ich wahrscheinlich. Hoffe.
Denn es gibt noch ein anderes, wir wollen ja nicht zu viel verraten, vielleicht nur ein Wort. Es geht ums
Fliegen.
Genau.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht und freue mich dann auch schon aufs nächste Mal.
Danke.
Wunderbar, vielen Dank. Hiermit sind wir wieder am Ende einer spannenden Folge, in der wir vieles lernen konnten. Ich hoffe, ihr auch. Und Arne musste schon los. Der hat jetzt sehr viele Reisevorbereitungen zu treffen, Koffer packen, all solche Dinge. Und wie er schon am Anfang gesagt hat, dürfen wir gespannt sein, was er uns aus Marseille und Umgebung von der Côte d'Azur so mitbringen wird und was dann auch irgendwann demnächst bei Goldstaub landen wird. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wir planen natürlich nach wie vor weitere Folgen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Ideen eurerseits. Schickt uns alles, was euch einfällt, an post@gold-staub.de. Auch Kritik darf natürlich sein, solange sie konstruktiv ist. Und, und sicherlich freuen wir uns natürlich auch über die ein oder andere monetäre Zuwendung. Das muss dann nicht inflationär sein. Wir freuen uns auch schon über ein-, zwei- oder dreistellige Beträge. Es müssen keine Millionenbeträge sein und schon gar kein Reichsmark, bitte, sondern in Euro. Das könnt ihr tun. Auf unserer Webseite findet ihr einen Spenden-PayPal-Button. Da klickt ihr drauf und dann erledigt ihr das Weitere. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und wir sagen Adieu.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.